Guten Morgen, Klaus.
Guten Morgen, lieber Kevin. Schön, mal wieder hier zu sein.
Lang ist her, ja. Ich weiß nicht, ob man erahnen kann, wie begeistert ich eigentlich bin. Hab dich vermisst, Klaus.
Okay.
Und ich klingt so, als wenn du mir noch nicht ganz glauben würdest.
Oh, ich glaube dir das.
Lassen wir das.
Okay.
Du kommst aber auch mit einem kleinen Geschenk. Du hast ein spannendes Thema mitgebracht und hast mir nur jetzt ganz beiläufig, kurz vorm Aufnahmebeginn, gesagt, worum es geht. Und vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, mal drauf zu gucken, was es eigentlich ist, was du mitgebracht hast. Und vor allem auch, wie es dazu kam, dass du sagtest, das sollte auf jeden Fall irgendwie aufs Band gebannt werden, damit es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zur Verfügung steht.
Also das sind ja so Sachen, die mir draußen in der Welt begegnen, mir manchmal Ideen. Wir haben ja hier die kalifornischen Terrassen und du hast ja diese Metapher der kalifornischen Terrassen nur auch wirklich so benutzt. Und für mich war ja ursprünglich der Gegenstand der kalifornischen Terrassen ein Ideenaustausch. Also man setzt sich zusammen, schafft sich eine schöne Atmosphäre, die du jetzt hier auch geschaffen hast, hier mit neuen Farben im Raum und so. Trinkt einen Kaffee, isst was Feines und dann bringt man Ideen ein und diskutiert drüber. Ne? Du bist Psychologe, du bist mehr als nur Psychologe und da denke ich mir nicht, wenn mir eine Idee begegnet, ach, könnte man mal wieder uns auf die Terrasse setzen und miteinander plaudern. Es soll aber ja hier nicht nur ein Geplauder sein, ich habe dann schon überlegt, was könnte denn für unsere ZuhörerInnen da vielleicht spannend sein. Was ich spannend fand, ist, dass das so eine Variante des radikalen Konstruktivismus ist. Und das ist ja eine philosophische Grundrichtung, der wir ja doch nachfühlen, nachstreben, nachdenken. Und ich dachte, komm, ich bringe es mal ein, mal gucken, was du dazu sagst. Für mich war es dann natürlich auch wieder eine Brücke zur Soziologie hin. Es kommt ein großer Begriff, den Essentialismus. Und die Grenzen oder die Kritik an dem Essentialismus und inwieweit der möglicherweise auch in unsere Lehre, wenn wir da als Dozenten vor den Menschen stehen, dann uns doch auch packen lassen von der Vorstellung, dass es Essenzen gibt. Also etwas, was universell für jeden Menschen auf dieser Welt Gültigkeit hat. Und hier ist es vor allen Dingen jetzt erstmal die Welt der Gefühle. Soll ich weiterreden oder also soll ich schon einfach plaudern?
Ja, ich würd nur mal sicherstellen wollen, ob ich es richtig verstanden habe. Also es geht darum, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, dass es Muster gibt,
ja,
die nicht nur auf ein Individuum, ja, angewandt werden kann, sondern ein Muster, das gesamtgesellschaftlich über Menschen hinweg, über Gesellschaften hinweg, über Kulturen hinweg vorherrschen.
Genau. Als Beispiel, es geht jetzt um eine Psychologin, also ich habe den Namen, komischerweise kann ich mir den Namen nicht merken, Lisa Feldman-Barrett, die scheint in den USA recht bekannt zu sein, und die forscht, hat eine These aufgestellt, dass der Glaube oder vielleicht auch Evidenz, es gibt Studien, die das versuchen zu beweisen, dass so ein Gefühl beispielsweise wie Zorn, Überraschung, Ekel, Trauer sich in unseren Gesichtszügen ausdrückt und zwar weltweit auf dieselbe Art und Weise. Dass man, wenn du also Bilder einem Volk in Papua-Neuguinea vorlegst von einem Menschen an der Börse in New York, der gerade zornig ist, dass die Zorn auch deuten können und andersrum, dass sich Zorn auch bei einem Volk, das im Amazonas lebt, an den Gesichtsausdrücken erkennen kann. Und einer der Psychologen, der da wohl führend geforscht hat, war dieser Ekman. Gab es eine Serie, ne? Kennst du die zufällig?
Die Serie habe ich nicht gesehen, nein.
Nee. Naja, Ekman ist ein Typ, der Gesichtsmuskeln nur vermessen hat, der viel mit Bildern gearbeitet hat, viele, viele Studien betrieben und der genau in die Richtung ging, zu sagen, wir können Gesichter lesen. Der das auf eine wissenschaftliche Grundlage gehoben hat und dann auch fürs FBI gearbeitet hat. Das war der geglaubt hat, er kann einen Terroristen, eine Terroristin im Strom der Menschen am Flughafen erkennen, an der Anspannung seines Gesichts, an den Gesichtsmuskeln. Und es hat aber dann doch nicht geklappt. Also die ganze Forschung verlief dann doch im Sande, aber der Glaube daran, der dann aus solchen Forschungen kommt, der bei uns Laien dann eher ein Glaubensbekenntnis ist. Und ich dachte, es ist vielleicht interessant, weil wir auch in einem unserer Kurse lehren, Gesichter zu lesen. Die Kunst des Gesichtslesens ist mir mal begegnet. Und wie gesagt, ich glaubte auch daran. Ich dachte auch, ich bin eigentlich aufgrund der vielen Erfahrungen in Beratungssituation mittlerweile so weit, Zorn zu erkennen oder Enttäuschung oder Ekel oder Überraschung, ne? An der Art und Weise, wie ein Gesicht sich präsentiert, die Mimik sich oder dann in Verbindung mit der Körpersprache. Und sie behauptet jetzt, nein, da muss man vorsichtig sein. Und deswegen fand ich es spannend, auch für uns, ne? Weil ja, jetzt komme ich zur Soziologie, ich sehe ja immer so in Verknüpfungen oder suche nach Verknüpfungen. Aus der luhmannischen Ecke ja auch behauptet wird, wir können uns eigentlich nicht eins zu eins verstehen. Das war da eher auf Sprache bezogen und wir würden mit Symbolen arbeiten. Und ein trauerndes Gesicht ist ja eigentlich auch eine Sprachform, eine ähnliche Symbolik, ne, die dann im Gesicht sich abspielt. Und eigentlich hätte ich es wissen müssen, oder mir denken können von selbst auch, da müsste man eigentlich auch vorsichtig sein. Ist das wirklich so? Die Frage kam mir nicht in den Sinn, weil Ekman für mich so plausibel war. Und ich dachte, ja klar, wenn der Kevin Baron sauer ist, dann sehe ich ihm das an. Und sie sagt, Vorsicht, das kann ganz, ganz falsch ausgehen. Mhm. Also es gibt diese universellen Muster nicht. Es gibt kulturelle Muster. Und darüber fand ich es gar nicht mal uninteressant, mit dir drüber zu schwätzen.
Ich bin ein wenig über den Begriff vorsichtig gestolpert. Wir sprechen über ein Thema, das auch sehr kontrovers diskutiert wird. Wenn wir es erweitern, nicht nur die Mimik, sondern auch die Gestik, Körpersprache. Es gibt ja auch Körpersprache-Trainings und so weiter und so fort. Ja. Und es gibt auch Politiker, denen geraten wird, eine bestimmte Gestik zu machen, weil das viel anschlussfähiger ist für bestimmte Zielgruppen als eine andere Gestik. Oder in bestimmten Situationen ist es angebrachter, sagt man ja auch gerne, so zu gestikulieren oder sich zu verhalten. Also scheinbar ist es ja etwas, das wir zumindest unbewusst als Muster erkennen wollen, vielleicht auch. Und irgendwie versuchen, da uns auch einen Sinn zu geben. Also etwas, was noch nicht greifbar ist, was wir aber denken, ja, da muss doch irgendwie was sein, versuchen wir greifbar zu machen. Jetzt sagst du aber, oder nicht du, aber die Autorin sagt, ja, Moment, wir müssen damit anders umgehen. Sie sagt aber nicht, und jetzt musst du mich korrigieren, falls es doch so ist, dass das Humbug ist. Dass man denkt, nee, es gibt irgendwelche Muster, die eventuell aufgrund eigener Beobachtungen und Erfahrungen vorliegen beim anderen.
Ja, das war ja das Interessante für mich jetzt an dem Buch. Das ist ein hochsystemisches Buch. Ne? Mhm. Also sie arbeitet auch mit Begriffen wie Konstruktivismus, Emergenz, Systemtheorie wird auch angerissen. Ne? Nur treibt sie das radikal weiter. Ne? Mhm. In der Form, dass sie nicht sagt Humbug, sondern es ist kulturell unterfüttert. Also sie ist Hirnforscherin und Psychologin und versucht es von der Hirnforschung her aufzusplitten, aufzugreifen erstmal und beschreibt in den ersten Kapiteln, wie das ihrer Meinung nach das Gehirn arbeitet, wobei sie auch mehrere Gehirne in Interaktion miteinander untersucht hat. Das fand ich schon mal einen ganz anderen Ansatz, als immer diese Individualgehirne, die in die Röhre gelegt werden und dann werden eben bestimmte Muster erkennbar, Farbreaktionen dann auch. Es werden Gehirnareale zugeschrieben. Und was mich schon mal begeistert hatte, war, dass sie sagte, verschiedene Netzwerke im Gehirn, synaptische Netzwerke können mehrere Aufgaben übernehmen, auch unterschiedlicher Art. Also die Zuschreibung in bestimmte Regionen, die ist zwar erstmal da, kann sich aber ändern. Also das ist ein wechselbares Organ. Ne? Das heißt, also der linke und rechte Gehirnhälfte ist erstmal eine Zuordnung da, klar, aber es kann auch alles ganz anders sein. Und es kann auch alles ganz anders sein, also wenn da irgendwo einen Schlag in den Kopf kriegst und übernimmt eine andere Region das. Ne? Das fand ich schon mal sehr systemisch. Und dann vor allen Dingen der Begriff bei ihr der Simulation. Das hat der Heinz von Förster auch schon mal ausgerechnet sogar. Ne? Da war ich auch erstaunt, wie kann man sowas ausrechnen, dass das Nervensystem kam auf die Zahl 100.000 Mal empfindlicher auf Eigenimpulse reagiert als auf Außenimpulse. Das heißt übersetzt, ne, dass unser Nervensystem die Welt konstruiert. Ja, das ist jetzt erstmal ein Gedanke, wo für uns Konstruktivistinnen, ja klar, ist so. Ne, die Welt da draußen ist eine vollkommen andere wie da drin. Aber trotzdem gehen wir in unseren Methoden manchmal so einförmig linear vor, ne, im Wissen, dass das doch alles nur Konstrukte sind. Und ich hatte ja schon mal bei so einem Podcast gesagt, auch der Konstruktivismus ist ein Konstrukt. Auch das ist ein hochabstraktes Ding. Wir wissen nicht wirklich, aber es ist ein Hilfsaggregat, kein Humbug. Ne? Es scheint was dran zu sein, dass die Welt da draußen eine andere ist als in uns drin. So, sie treibt es jetzt nochmal auf die Spitze. Sie sagt nicht mehr 100.000 Mal kommt so mit der Zahl, sondern sagt, wir haben eine gigantische Simulation und Illusionsmaschine da oben sitzen. Simulationen sind es. Also in jeder Sekunde unseres Lebens stellen wir unsagbar viele Hypothesen in unseren Köpfen auf. Und unser Gehirn simuliert im Voraus, wie die Welt sein sollte. Und dann wird permanent abgeglichen, ob die These, die aufgestellt wird, mit den vielen Impulsen, die kommen, die auf unsere Körper, auf unsere Rezeptoren treffen, übereinstimmt. Das heißt, wir simulieren die Welt in jeder Sekunde unseres Lebens. So, und diese Simulationen führen dann zu Konzepten. Wir haben dann viele, viele tausend Konzepte auf, also das Konzept eines Turnschuhs beispielsweise, und sehen wir dann einen Turnschuh, dann zack, 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 haben wir innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die Hypothese Turnschuh verifiziert. Ne? Ist offensichtlich sowas, was wir Turnschuh nennen. Ne? Könnte aber auch was anderes sein. Und es ist faszinierend, weil die Konzepte wiederum, die dann entstehen, kulturell unterfüttert sind. Das heißt, das, was sich bewährt, wird ständig wiederholt. Das war mir alles klar bisher. Ne? Das ist so irgendwie das auch, was wir lehren. Und das war jetzt noch nicht so das Neue, aber sie bezieht das jetzt auf die Welt der Gefühle. Das war für mich neu, weil ich schon insgeheim tief in mir drin dachte, dass es in diesen ganzen Konstrukten dann sowas wie Autobahnen gibt, die sich verfestigen, Gefühlsautobahnen, und dass tatsächlich Gefühle etwas sind, was zur Menschheit, zu der Art des Menschen auf einer emergenten Meta-Ebene, ne, so wie Hunde sich am Hintern schnuppern, so haben wir Menschen untereinander weltweit als Art eine Art Fundus, ne, der weltweit gleich ist. Also Trauer ist auf weltweit gleich und drückt sich auch weltweit in denselben Mimiken und Gestiken, Körperhaltungen aus. Wenn getrauert wird, ist es überall ein ähnlicher Prozess. So, und sie schreibt, nein, ist nicht so. Bringt Beispiele, dass es Völker gibt, die Trauer gar nicht kennen. Ne? Das hat mich umgehauen. Das war wieder mal so eine Wissenslücke, ne, wo ich denke, höppla, wenn jemand stirbt, Angehörige sterben, ein Kind stirbt, war die Idee, dass Trauer weltweit empfunden wird, für mich plausibler ist zu sagen, dass Trauer ein Konstrukt, ein kulturelles Konstrukt ist und dass es Völker gibt, die das nicht kennen. Ne? Die völlig erstaunt dastehen, wenn bei dir dann auf einmal so ein trauriger Gesichtsausdruck entsteht. Auch das Wort Gesichtsausdruck lehnt sie ab. Sie sagt, es gibt einen universellen Ausdruck nicht. Es ist alles im Moment anhand von Simulationen und Konzepten konstruiert und könnte auch alles ganz anders sein, wenn dieser Mensch woanders aufgewachsen wäre. Und da freut es mich wieder, weil dann sind wir wieder bei den sozialen Milieus, bei den kulturellen Wechselwirkungen, die dann eher wieder die Soziologie untersucht. Ne? Wo man sagt, okay, was glaubst du denn? Oder was weißt du vielleicht auch? Und deswegen hat es mich hierher getrieben, nach langer Zeit. Ich muss meinen alten Freund Kevin doch mal fragen, was kommt da im Studium vor? Ich habe jetzt hier zwei Thesen. Ne? Die These des essentiellen Universalismus, was Gefühle anbelangt, nur das. Ne? Und die These, nein, auch Gefühle sind im Moment konstruiert und haben eine kulturelle Fixierung. So, und ich bin mir selber, ich neige jetzt doch eher ein bisschen dahin. Ne? Hat aber was mit dem Herzklopfen für die Soziologie zu tun.
Mm. Okay, also eine Menge.
Ja.
Das Erste, was ich tatsächlich neugierig mal nachfragen möchte, ist, inwiefern geht sie auch darauf ein, du hast ja gesagt, sie ist Psychologin und qua Ausbildung muss sie das ja auch gemacht haben, aber vielen in der Allgemeinbevölkerung, sage ich jetzt mal, ist es ja auch schon bekannt, weil es in der Schule unterrichtet wird. Die Konditionierung, also insbesondere die emotionale Konditionierung ist ja sehr stark. Also du kannst ja tatsächlich nach einer Erfahrung eine Aversion gegenüber Essen entwickeln, wenn du mit diesem Essen ein Unwohlsein verbindest. Also zum Beispiel Lebensmittelvergiftung ist ein gutes Beispiel dafür. Dann steht man anders zu der Speise und verbindet es dann auch. Und dann gibt es halt auch Situationen, wo man sagt, okay, in dieser Situation, wenn das gemacht wird, das löst ein Netzwerk in mir aus, was schon stark befahren ist. Und dann empfinde ich diese Emotion. Und andere Menschen, die mich schon besser kennen, die wissen, dass diese Situation das und das am wahrscheinlichsten in mir hervorrufen wird. Konkret heißt das in Beziehung. Am Anfang weiß man noch nicht ganz genau, was ist der Person auch wichtig, ne? Wie reagiert sie auf welche Situation. Und nach einer Weile, nach so ein paar Jahren vielleicht, weiß man, okay, wenn diese Person in der und der Situation ist, dann wäre es gut, wenn ich mir auch die Zeit nehme, für die Person da zu sein, weil ihr fällt es nicht leicht, es nimmt sie auch emotional mit vielleicht und dann bin ich für sie da. Und das ist ja etwas, was gelernt wurde, ein Muster, das erkannt wurde, gelernt wurde, was jetzt verknüpft wurde. Und man könnte ja sagen, dass sowas etwas Universelles ist für diese Beziehung. Jetzt davon abzuleiten, dass es universell ist für eine Gesamtgruppe jeglicher Größe, ob es die Kommune ist, ob es ein Land ist oder also die ganze Welt, das stellt sie in Frage, belegt es mit diesen Kulturen. Aber wie steht sie zu diesem Einzelbeobachten und gelernten Verbindungen?
Wenn du vom Essen redest, ne, und Konditionierung zum Essen, da würde mir jetzt der Begriff Ekel einfallen.
Genau.
Es gibt Essen, das würde ich als ekelhaft, ich kann eine kleine Anekdote einflechten, meine Tochter, die Jüngste, die hat sich bei so einem Versand jetzt Insekten bestellt. Ne? Und als wir bei ihr zu Besuch waren, in Wilhelmshaven wohnt die, tischte die dann so Grillen auf. Die hatten noch Köpfe und Augen und Flügel und dann auch so kleinere Kakerlaken, so in der Größe. Die waren ein bisschen so hergerichtet und war mächtig stolz. Und ich dachte mir, ja, eigentlich, was spricht denn jetzt dagegen, da reinzubeißen? Ekel. So, die Behauptung von ihr ist jetzt, dass das Gefühl Ekel sich auf dem Gesicht als Körpersprache nicht eindeutig definieren lässt und ablesen lässt. Also man kann Ekel nicht erkennen. Man kann es erkennen, wenn wir aus der gleichen Kultur sind. Also die westliche Kultur hat dann Gesichtszüge entwickelt, wie eine Sprache, wie eine Vokabel dann schon Ekel signalisieren können. Insofern ist es kein Humbug. Also wenn du von etwas angeekelt bist, dann werde ich es wahrscheinlich erkennen, weil wir die Muskulatur und auch die körperlichen Empfindungen, die wir haben, teilen. schreibt sie. Aber die sind natürlich in China, China fällt mir das spontanes Beispiel ein, weil ich ja mal Chinesisch studiert habe, da wird sowas gegessen und da ist es überhaupt kein Ekelgefühl, das da entsteht. Oder es gibt Völker, die essen halt dann auch Heuschrecken und sowas. Oder was ich mir erlebt habe, in einem Filmbericht, eine Doku über Indonesien, da werden Vogelspinnenbeine, ne, die werden da wie Pommes frites irgendwie geröstet und dann gibt es die in so Dreieckstüten, wie bei uns die Mandeln auf dem Volksfest. Ne? Und da fahren Leute extra hin, wenn da so ein Fest ist, wo solche Spinnenbeine angeboten werden. Und die Leute essen mit Begeisterung. Ne? Also Ekel als Beispiel jetzt drückt sich weltweit auf ganz unterschiedliche Art und Weise aus und hat eigentlich nichts mit einer inneren Disposition zu tun oder mit einer genetischen Verankerung sogar. Ne? Das heißt, das ist ein vollkommenes Konstrukt, das von Simulationen und Konzepten und den Verschaltungen und Verdrahtungen im Gehirn stattfinden, ist ein Körpergefühl. Ne? Kriegst vielleicht auch einen Brechreiz oder sowas und es geht überhaupt nicht. Aber dieses Körpergefühl, das entsteht, das muss dann nicht unbedingt Ekel sein. Es kann auch was vollkommen anderes sein. Und das fand ich faszinierend. Also, dass die Welt unserer Gefühle, deren wir uns so sicher, oder Wut, Zorn, sowas, ne, zu sein glauben oder Verliebtheit. Verliebtheit hat oft so auch Körpersymptome von Fieber, von Krankheit. Und ist vielleicht ja nah dran.
Okay. Ich also sortiere noch.
Schon, klar, das ist mir schon klar. Nur Essen ist, ja, was gut schmeckt oder nicht, ist konditioniert, kulturell unterfüttert. Aber das Gefühl, das sich dann damit verknüpft, auch das ist nur ein Konstrukt. Das gibt es nicht universell, Ekel.
Also ich will noch stärker die Sachen für mich sortieren. Das heißt, oder anders, ich drücke es mal drastisch aus. Sie stellt die Hypothese auf, dass das, was wir aus einem empfundenen Zustand machen, was sehr diffus ist, abstrakt ist, wir können es nicht ganz greifen, und wir versuchen das irgendwie einzuordnen mit dem Begriff Ekel, steht
genau. Kategorie.
Genau, also ist eigentlich nur eine Verknüpfung, die wir erstellen wollen, damit wir schnell einordnen können, zu einem bestimmten emotionalen Zustand, ja. Den aber, und das würde mich interessieren, alle Menschen, würde sie das unterschreiben, alle Menschen erleben, nur unterschiedlich ausdrücken. Sprich, die Traurigkeit, die Menschen, die anders Trauer ausdrücken, wie sie es beschreibt, die empfinden ja weiterhin Trauer, oder etwa nicht?
Nee.
Nur drücken sie es anders aus.
Das behauptet sie, dass sie die auch nicht empfinden. Also sie behauptet, dass Gefühle, die Welt der Gefühle insgesamt genauso konstruiert sind wie die Welt unserer Ideen zum Beispiel. Ne, da ist es ja leichter nachvollzuziehen, zu sagen, die und die Hypothese im Kopf, oder wenn du Studien zitierst, dann weiß man ja eigentlich aus der Wissenschaftskritik, wie Studien auch so gestaltet werden können, dass bestimmte Ergebnisse rauskommen und. Nein, Sieber, das ist wirklich eine radikale Idee. Sie sagt, es gibt kein menschlich einheitliches Gefühlskompendium oder Gefühlspalette, sondern das sind kulturell unterfütterte und im Moment simulierte und konstruierte Vorgänge unserer Wahrnehmungsorgane. Es gibt keinen Ekel, es gibt keinen Zorn, es gibt keine Wut, keine Trauer, weltweit für die Menschheit gleichermaßen. Auch keine Liebe. Und all das würde entstehen durch körperliche, was ich vorhin meinte oder was ich mit dem Förster anschließen wollte. Es sind Vorgänge, die im Moment entstehen, simuliert werden, mit der Wirklichkeit abgeglichen werden. Und je häufiger sie sich bewähren, ne, dass ich dir gegenüber zum Beispiel Trauer symbolisieren kann, insofern kommen wir in Kontakt und es stimmt dann mit deinen Wahrnehmungsvorgängen und Simulationen überein. Und deswegen können wir Trauer teilen. Ne? Oder deswegen kannst du vielleicht auch sagen, wenn meine Frau verstorben sein sollte, ich spreche dir mein Mitgefühl aus, weil du es tatsächlich mitfühlst, aber nur deswegen, weil wir beide hier im Westen in irgendeiner Form groß geworden sind und es vielleicht auch zum guten Ton gehört, mitzufühlen, obwohl du vielleicht gar nicht so mitfühlst.
Mhm.
Und guckt man genauer hin, dann lösen sich dann diese Kategorien dann schon auch auf. Es sind Hilfskonstrukte, es sind einfach nur auch Gefühle sind dann sowas wie Abstraktionen, die wir konstruieren, um miteinander sozial verkehren zu können. Und jetzt weißt du, ich bin ein Gefühlsmensch. Es werden mir hier von dieser Frau Gefühle abgesprochen. Also auch ein Gefühl ist ein Konstrukt, das sozial determiniert ist. Ne? Und da kriege ich auch Schwierigkeiten. Ne? Aber sie beschreibt es auch sehr plausibel, macht auch Studien dazu, wo sie die Nichtfassbarkeit von Gefühlen darstellt in ihren Studien. Also weltweit ist sie unterwegs gewesen, hat bei verschiedenen Völkern, westlich, östlich, im Busch und weiß der Teufel wo, festgestellt, es gibt sie nicht, diese Einheitlichkeit. Und jede Kultur entwickelt eine andere Umgehensweise mit Vorgängen, sag ich mal. Und also sie hat da ein Volk zitiert, das, wie gesagt, keine Trauer kennt, für mich unvorstellbar. Ne? Aber sie hat es sehr plausibel beschrieben. Und diese Gefühlsausdrucksforschung bei uns, also anhand von Gesichtsausdrücken, ja, die hat den großen Mangel, dass Schauspieler engagiert wurden, die dann bestimmte Gefühle darstellen sollten. Und mit diesen Bildern ging man dann in die Welt hinaus zu anderen Völkern und hat die und gab auch Worte vor, was meinst du, was das ausdrückt? Überraschung, Ekel, Zorn, Enttäuschung. Und das war schon ein Priming. Wenn man dieses Priming wegließ, die Worte nicht vorgab, war es sehr schwer, Gesichtsausdrücke auch wirklich zu deuten, ne? Und den Begriff dafür zu finden. Also ob jemand überrascht ist oder geekelt, lässt sich im Gesicht nur schwer unterscheiden. Also die Unterschiedsbildung ist sehr schwer.
Mhm.
Also wir haben ja auch nur 42 Gesichtsmuskeln da und 42 dort, schreibt sie. Und weißt du, die Konsequenz daraus ist, jetzt gehe ich mal auf die Beratung, was soll das Ganze, aufs Coaching oder wo auch immer, dieser Glaube, ich kann Gesichter lesen während des Beratungsprozesses und das irgendwie wie eine Sprache, wie eine Vokabel einbinden, hat dann eigentlich, wenn das stimmen sollte, ne, die Konsequenz, dass ich da genauso vorsichtig und behutsam mit der Deutung von Körpersprache, Mimik und Gestik sein muss. Ne. Auch da muss ich eigentlich sagen, ich kann es nicht wirklich wissen, was dieser Gesichtsausdruck jetzt bedeutet. Und das wäre der Appell, also auch da vorsichtig zu sein, respektlos zu sein, auch einem Gesichtsausdruck gegenüber. Ne. Ich muss dann in die Kommunikation gehen und auch dann werde ich es wahrscheinlich nicht wirklich erfahren können. Noch mal einen Schritt mehr zurück, noch einen Schritt mehr weg vom Klienten oder Coach hier. Ne?
Mhm.
Also und das hat mich ja leicht erschüttert, ne, weil ich gedacht habe, okay, Worte sind Symbole, Metaphern sind Symbole, kulturell unterfüttert, kann man nicht wissen. Sprache ist überhaupt so ein Ding. Ne? Du hast einen Wust von Gefühlen in dir. Und dann versuchst du dann, das in ein Wort zu packen. Aber jetzt wird gesagt, auch die Gefühle in dir sind A, ein Konstrukt des Körpers, Körperreaktionen und B, kulturell unterfüttert und C, existieren sie nur im Augenblick. Sie werden augenblicklich konstruiert. Es gibt sie nicht als Muster, das alle Menschen wirklich sicher verbindet. Wow.
Okay, zusammengefasst heißt das, die ich nenne sie jetzt mal emotionalen Archetypen, wenn genau. Ich den Jungsbegriff mal hier missbrauchen darf.
Ich wusste doch, du bist der richtige Ansprechpartner.
gibt so nach ihrer Hypothese oder ihren Erkenntnissen nach nicht, weil noch weitere Determinanten eine Rolle spielen, genau, die sich eben kulturell unterscheiden können. So. Jedoch, wenn man in einer bestimmten Kultur unterwegs ist, ist es durchaus möglich, vielleicht auch erlernt, die Codes, in Anführungszeichen nenne ich sie mal, zu verstehen und sie einordnen zu können, um eine anschlussfähige Reaktion anzubieten. ich sage es deswegen auch so technisch, weil ich neulich nochmal daran erinnert wurde. Ich hatte mal vor Jahren, war das glaube ich, eine Folge von Lanz gesehen, da war jemand zu Gast. Die Person war hochintelligent, also wirklich im IQ-Bereich von 150 plus, hatte aber auch die Fähigkeit besessen, Töne als Farben zu sehen.
Ach komm. Okay.
Also da gab es anscheinend auch nochmal so eine andere Verknüpfung, sodass er die Töne tatsächlich als Farben gesehen hat und dadurch halt auch ganz anders agieren konnte und viel schneller auch Dinge verarbeiten konnte und lernen konnte. Der kann ja auch irgendwie 20 Sprachen oder so. Wenn ihn mich nicht alles täuscht, das ist jetzt wirklich so aus dem alten Gedächtnisprotokoll abgelesen. Und er meinte anscheinend, dass er gelernt hat, weil es ihm schwer fiel, Emotionen zu verarbeiten, dieses, ich hätte fast gesagt Defizit, aber das ist ja wiederum einfach nur, also das ist ja schon eine Wertung, also diese Ausprägung, dass man Emotionen nicht so gut erkennen kann und sie in Anführungszeichen verstehen kann, gibt es ja auch unter uns Menschen und er konnte es halt sehr, sehr schwierig nach eigenen Angaben und er hat irgendwann mal gelernt, was welche mimischen und körperlichen Ausprägungen für Verbindungen mit Konstrukten haben und hat dann gelernt, wie würde jemand, der auf dieses Konstrukt eingehen möchte, reagieren, um der Person was Gutes zu tun beispielsweise. Also wenn jemand traurig ist, hat er beobachtet, vielleicht hingelassene Schulter und so weiter. Und dann so, oh, die Person ist traurig, dann sollte ich mal Mitgefühl ausdrücken. Wie macht man das? So. Also ja. Er hat es tatsächlich da auch so anscheinend wahrgenommen, dass es technisch ist. Und als er es noch nicht konnte, war es schwierig für ihn auch gesellschaftlich Anklang zu finden. Also dieses Wahrnehmen von Codes, Mustern,
genau, ja.
Das Codes. Lernen, was könnte es am wahrscheinlichsten sein, ist essentiell. Aber gleichzeitig sollte man vorsichtig sein, insbesondere wenn man neuen Menschen begegnet in anderen Kulturen. Wie gehe ich denn damit um? Und das finde ich spannend, weil das doch das Systemische lehrt, zumindest so wie ich es gelehrt habe. Hypothesen sind ja durchaus in Ordnung, vielleicht auch Arbeitshypothesen, wenn man das anders betiteln möchte. Jedoch sollte man immer ich habe es im Vorgespräch gesagt, Falsifizierbarkeit, ja, ja. nach Proper haben, also etwas widerlegen zu wollen. Und wenn es bislang nicht widerlegt ist oder es keine Möglichkeit gibt, dann gilt es, aber nur bis jetzt. Bis etwas kommt, das es widerlegt und dann muss man gucken, wie man da weitermacht. Das ist sogar ganz simpel ausgedrückt. Okay, und was ist mit Augen? Also ich habe mal mitbekommen, sehr viele Sachen können wir auch durchaus verstellen, also an Gesichtszügen, an Körperausdrücken. Aber bei den Augen, die ersten Millisekunden, die haben wir nicht so unter Kontrolle. Also wenn wir eine Reaktion zeigen wir es in den Augenpartien und gekonnte Beobachter, und da gibt es ja wirklich einige, die Fähigkeit, ich sage bewusst Fähigkeit, weil es nicht so erlernbar ist, also die in diesem Ausmaß nicht so erlernbar ist zumindest, das wahrnehmen können, so Mikroexpressionen wahrnehmen können. Meistens werden die dann Mentalisten
ja, nee, das, und so weiter. Das ja. ist ja das, worauf der Ekman aufgebaut hat, auf die Mikro. Der hat dann auch die Gesichter gefilmt, Film angefertigt, nicht nur ein Foto, und hat dann aber auch die Bilder gestoppt und da konnte man diese Mikroreaktion beobachten. Das ist schon für sie auch evidenzbasiert da. Es gibt Mikroreaktionen, es gibt Gesichtszüge, die einem entgleiten, weiß der Teufel, die Augen, die schimmern oder was. Aber Augen lügen nicht. Der Satz würde dann nicht stimmen, weil du nicht weißt, nicht wissen kannst. Also die Reaktion der Augen ist eine Metapher für einen körperlichen Vorgang. Und diese körperlichen Vorgänge sind hoch, hoch komplex. Sie versucht sie zu beschreiben. Es ist also nicht nur das Gehirn. Also wenn sich in dir was tut, ist da ein Haufen los. Ne? Und dann sieht man das, dass in dir was los ist. Aber die Bedeutungszuschreibung, die wir dann daraus ableiten, ne? Nämlich zum Beispiel, der lügt jetzt oder der ist ganz eiskalt oder er zerfließt vor Mitleid oder so. Die Interpretationen, die sind kulturell unterfüttert. Also da ist schon etwas im Gange, ne? Messbar, sichtbar, Evidenz, nachweisbar. Aber dann kommt die Interpretation. Und ich war dann schon wieder auch leicht im Begeisterungsmodus, weil ich mir dachte, okay, was könnte denn jetzt das für die Beratung bedeuten? Also so sehr, wie ich zum Beispiel auf Metaphern achte und die einbaue, kann ich nicht wirklich wissen. Nehmen wir mal an, ich würde so einen Mikroausdruck mitkriegen. Wir kriegen sie ja mit, oft uns ist das aber auch nicht bewusst. So ist die Bedeutungszuschreibung wieder was anderes. Also das, was wir glauben, was da jetzt beim anderen Menschen los ist, kann ganz anders sein. Und in dem Buch, das habe ich dann mal versucht, an mir nachvollzuziehen, ist, es gibt für bestimmte Gefühle in anderen Kulturen ganz andere Worte, die wir gar nicht kennen. Also wenn zum Beispiel in Trauer das Gefühl gar nicht da ist, gibt es auch keine Worte dafür, keinen Ausdruck. Das heißt, sie können ein Körpergefühl, das sie haben, wenn jemand stirbt, wird dann nicht mit den Worten beschrieben wie bei uns. Ne? Es ist aber auch da was da, wenn jemand verstirbt. Ne? Nur äußert sich es nicht in der Kategorie Trauer. Also es gibt Völker, die freuen sich für den Verstorbenen, weil sie wissen, dass der oder die jetzt ein besseres Leben hat, ne? In irgendeine andere Sphäre eindringt. Und dann wird ein Fest gefeiert und nicht getrauert. Ne? Aber es ist halt eine andere Interpretation der Körpergefühle, die man auch hat. Und das finde ich spannend. Ne? Ich kann mal ein Beispiel von mir selber sagen. Ich sagte eine Kollegin zu mir, sie wundert sich, dass ich nicht öfter zornig bin. Ob ich nichts empfinden würde bei bestimmten Vorgängen, die passiert sind. Ne? Wenn dann irgendwas schief geht, manche Leute rasten da rum wie verrückt. Ne? Wieder andere gucken eher traurig. Die Dritten ziehen sich in sich zurück. Und die sagt zu mir, wieso bist du bei sowas nicht wütend, wenn sowas passiert? Horche ich in mich hinein, was müsste denn Wut in mir sein, ne, dass ich sagen würde, jetzt bin ich wütend, fährt da der Puls hoch, der Blutdruck, ne, fängt dann, das, ja, wie spürt man denn Wut? Ne, was würdest du denn sagen? Was sind die körperlichen Symptome für Wut? Fangen denn die Schläfen an zu pochen? Kriegt man irgendwie ein Hitzegefühl?
Weiße Knöchel.
Ja? Weiße Knöchel.
Ja, also wenn man die Faust ballt, wenn man die ballt,
okay.
Dann ja. Verfärben sich die Knöchel,
ja.
Meistens weiß, und das könnte ein Indiz dazu
sein. Also was diese Frau hier empfiehlt, ist, dass man auch den Sprachschatz erweitert, dass man mal versucht, wenn ich dir jetzt, also wenn du mich fragst, wie geht's? Und da ist ja so eine konventionelle Sache, dann zu sagen, gut. Weil ich will dich ja jetzt nicht mit meinen Innenwelten behelligen, wir haben auch nicht die Zeit und wir stehen da an der Tür, begrüßt einen Kollegen und sagst, wie geht's? Der sagt, gut, und dann hat sich's erstmal. Aber wenn dem nicht so ist, ne, wenn man sich mal überlegt, den Sprachschatz in der Form zu erweitern, dass man sich überlegt, ein Gefühl tatsächlich mal umfangreicher zu beschreiben mit dem, was im Körper auch vorgeht. Also ich habe meinetwegen, mir ist leicht schlecht oder ich kann nicht mehr richtig laufen oder mich drückt irgendwas förmlich zu Boden und ich muss mich erstmal setzen. Aber was ist das denn für ein Gefühl? Ne? Was würdest du denn jetzt sagen, was das soll? Welche Bedeutung schreibst du diesen Körpervorgängen zu? Sich da mehr Mühe zu geben, und dann käme man vielleicht auf eine differenziertere Beschreibungsmöglichkeiten dessen, was passiert ist. Also zu sagen, ich bin traurig, weil, sagt genauso wenig aus, wie mir geht's gut oder schlecht. Ne? Und wir sollten versuchen, aus diesen Minimalkategorien rauszukommen, schlägt sie dann vor, und da differenzierter, genauso wie in anderen Gesprächen mit Sprachbegriffen oder anderen Kodierungen, über das, was ist, zu reden. Ne? Nicht nur ein Gesicht, du guckst mich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise an und es sieht eher traurig aus.
Nee, zornig.
Oder
nein.
Ich habe jetzt gerade überlegt, was will er mir sagen mit dem Gesichtsausdruck?
Weißt du, was lustig ist? spannend, dass du gesagt hast, traurig. Das habe ich schon mehrmals gesagt bekommen.
Ach komm, okay, schau.
Also ja. Wenn ich zuhöre,
ja.
Ich habe manchmal anscheinend ein trauriges Gesicht,
genau.
Obwohl ich nicht traurig bin. Also das könnte dann auch ja. Ein Beispiel dafür sein, dass wir es eben nicht wissen können. Auch wenn es vielleicht auch so gelernt ist. Also vielleicht gucke ich wirklich traurig, aber das ist meine Baseline. Deswegen finde ich auch diesen Satz so schön, weil wir über die Alltagstauglichkeit, vor allem auch Berufstauglichkeit dieser Ideen ja sprechen. Ich habe mal gelernt, dass es sehr sinnvoll ist, vor allem so vielleicht im kriminalpsychologischen Bereich, zu gucken, welches Verhalten gezeigt wird, obwohl es nicht gezeigt werden muss. Das hat nämlich mir eine Person, dessen Namen ich hier, glaube ich, nicht so kommunizieren darf, deswegen lasse ich das, mal gesagt, die ich sehr respektiere und in diesem Bereich tätig ist. Also wenn du in einer bestimmten Situation, wo du annehmen würdest, eine Person müsste eigentlich so reagieren.
Hm,
eine sehr akut stressige Situation, massiv stressig, und diese Person ist cool. Also wirklich lächelt vielleicht auch noch.
Ja, genau.
Da stimmt doch was nicht. Also wenn man so, das ist doch, irgendwie passt das nicht zusammen. Das wird dann spannend. Oder wenn plötzlich Unterschiede, ist ja auch ein großes Thema in der systemischen Welt, wenn Unterschiede entstehen in Körpersprachen. Also du hast ja angesprochen, die Mimik. Aber Mimik ist ja eigentlich auch nur ein Teil des Körpers. Da gibt es ja noch ganz andere Teile des Körpers, die wir dann mit Gestik titulieren. Und da gibt es ja Ideen, eine Gestik bedeutet ja auch etwas. Bedeutet, jemand ist jetzt abgeneigt oder möchte weg oder sonst irgendwas. Also wenn die Füße jetzt in einem bestimmten Winkel sind und so weiter und so fort. Oder parallel zu dir, dann mag dich die Person und so was. Also da gibt es solche Hypothesen. Spannend ist an der Stelle auch immer zu sehen, wie sich das verändert. Also mal angenommen, ich spreche über ein Thema und die Füße öffnen sich, also da entsteht ein Winkel, so als wenn jemand gerade gehen wollen würde. Und dann denke ich so, okay, gut, vielleicht einfach nur unbequem gewesen, ne, und jetzt anders hingestellt. Und dann wechsle ich das Thema mal, einfach nur um meine Hypothese vielleicht zu testen. Es hätte ja auch am Thema liegen können. Und vielleicht reagiert die Person dann. Und dann merke ich so, okay, könnte das Thema sein, bin mir aber immer noch nicht sicher. Könnte mal ausprobieren. Ich versuche nochmal so einen Teil dieses Themas zu beleuchten, passiert es nochmal. Und dann würde man neugierig daran gehen und gucken, was passt denn genau für diese Person in dem Moment. Aber, und das zeigt diese Komplexität und dass wir es eigentlich nicht wissen können, mal angenommen, diese Person hat an etwas gedacht, was sie noch machen muss, was ihr nicht eingefallen ist, und die muss weg. Und vielleicht ist diese Fußstellung ja repräsentativ dafür, dass sie gehen möchte. Aber nicht wegen dem Thema, schon gar nicht wegen der Person oder sonst was, sondern wegen etwas ganz anderes, weil eingefallen ist, oh Mist, oh, die Steuererklärung und ich muss noch meinem Steuerberater und oh Mann. Ich müsste jetzt eigentlich sofort weg, aber ich will auch nicht unhöflich sein. Also
vergessen, mein Kind abzuholen.
Ich glaube, das würde man dann auch sagen. Aber das zeigt also, selbst wenn man auf diese Unterschiede achtet, dass man es nie zu 100% weiß, sich aber sehr gut da annähern kann und eine neugierige, kritische Falsifizierbarkeit in der Haltung zu haben, oder wie man auch so schön sagt in unserer Szene, respektlos gegenüber den eigenen Ideen zu sein, also Hypothesen zu sein, das ist ein Grundwerkzeug für die Beratung, um eben nicht in solche Fallen zu tappen, richtig? Genau. Würdest du das unterschreiben?
Das würde ich jetzt voller gerne unterschreiben. Und für mich eigentlich intuitiv, weil ich ja schon gespürt, dass die Welt der Emotionen auch eine Sprachwelt ist. Also auch das kann man eigentlich unter Sprache, also Gesichtsausdrücke sind wie Vokabeln, die kulturell entstanden sind, die eine bestimmte Bedeutung suggerieren, die gar nicht sein muss. Das heißt also, wir müssen als Berater und Beraterin empfindsam auf Signale reagieren und uns wirklich vor Interpretationen hüten, vor zu schneller Hypothesenbildung. Also Hypothesen bilden, klar, kann man, aber bereit sein, die Hypothesen auch genauso schnell wieder verwerfen zu können, wenn man merkt, im Laufe des Gesprächs oder der Interaktion, oh, diese Hypothese passt jetzt nicht, wie es gerade mit dir. Tolles Beispiel, ne? Wo ich meinte, guckst so ein bisschen traurig, so ein bisschen, was heißt denn traurig? Du guckst so ein bisschen, Kopf war leicht schräg gelegt, so der Blick geht leicht nach unten, deine Augen schimmern so ein bisschen. Was ist denn jetzt passiert, dass er jetzt so völlig falsch interpretiert, ne? Und dann, wenn du das in der Beratung, darauf dann die Beratung aufbaut oder vielleicht sogar die Intervention, dann wird es ja völlig schräg. Also wirklich auch sich schützen davor, zu schnell zu interpretieren, ne? Die Interpretation offen lassen zu können.
Das ist ganz der Moment,
Immer. Weil ich hätte ganz kurz noch den
Satz, ja, mach das mal, dann.
Weil ich gerade so von mir selbst begeistert bin, dann, ich glaube, du guckst traurig, ne? Und dann fange ich an, mein ganzes Gespräch so umzubauen, dass du nicht mehr traurig bist, weil ich ja den heiteren, lachenden Kevin sehr viel besser finde, wenn der jetzt wieder in den Halt, dann mache ich also einen Witz, ne? Und der macht dich dann vielleicht wirklich traurig, ne? Also dann war das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Also wie schräg sowas werden kann, auch in Coaching oder in der Beratung.
Also oh, das sind jetzt zwei Punkte. Also der erste ist, das könnte der Moment sein, an dem es anfängt, schräg zu werden, genau, in der Beratung.
Ja.
Schräg im wahrsten Sinne des Wortes, man sitzt ja doch nicht schräg da, aber die Beziehung zwischen den beiden Personen entfremdet sich oder verrückt ein bisschen,
ja,
weil man entweder das kommuniziert und sagt so, hey, dass du schaust traurig, ne, in diesem Absolut vielleicht, ich weiß, wie du gerade schaust. Und dann sagt die Person eventuell, weil man will keine Unwahrheit dastehen lassen, sagt so, nee, das stimmt nicht. Ne? Das wäre so der beste Fall. Auf der anderen Seite könnte es auch mal passieren und das passiert sehr schnell, vor allem wenn man gewisse Titel hat. Und da spreche ich aus Erfahrung, wenn es um meinen Bereich da, mein Bereich, oh Gott, aber den Bereich der Psychologie geht. Du musst nur ansatzweise etwas sagen, dass du Psychologie studierst oder sonst was und schon bist du in einer Schublade, die es dir ermöglicht, Wahrheiten auszusprechen, die gekauft werden. Also die, aber auch als Berater und Beraterin selbst auf selben Niveau. Da sagt der schlaue Berater was. Ich bin doch da, um mir von ihm helfen zu lassen. Und da sagt er was, dann muss es stimmen. Ne, der hat doch Ahnung, der hat doch studiert.
Ja.
Also, ja. Der muss es ja wissen. Und dann fängst du an, zu denken, irgendwas passt hier nicht, ich fühle das nicht, aber dieser Berater, dieser schlaue Berater, der sagt das und dann, das passt irgendwie nicht zusammen, was ist hier los, ne?
Genau.
Und entweder, ja, versucht man dann, sich da anzupassen, Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung, oder man entwickelt eine Aversion gegenüber den Ideen, dem Gesagten und auch vielleicht dann, weil sie es überträgt, der Person.
Ja.
Und dann denkt man so, wieso läuft das in meiner Beratung nicht? Weil man vielleicht den Menschen verloren hat.
Ja.
Und jetzt, wenn man es nicht mal kommuniziert und das trotzdem macht, dann passiert genau dasselbe. Also ich meine, wenn du denkst, ich bin traurig, wie agierst du dann? Sicherlich nicht mit dem Tamtam, alles ist super,
nee,
Gesten, sondern fängst du an, auch vielleicht in der Tonalität so ein bisschen ruhiger zu werden und
ja,
dann ein bisschen zu
jetzt
flüstern.
Fragen, ist das, sag mal, so wie du da guckst und schaust, nehmen wir mal an, wir würden uns privat treffen und spazieren gehen oder eine Wanderung machen, uns geben so einen Blick, würde sagen, habe ich jetzt irgendwas gesagt, das dich in irgendeiner Form negativ, unangenehm berührt hat? Und das so war, würde ich versuchen, an dich ranzukommen. Ne? Und dann würdest du vielleicht sagen, wer weiß, ja wieso? Und dann würde ich sagen können, naja, weil dein Blick gerade so war, das legt mir so die Bedeutung traurig nach.
Ja, jetzt bist du aber ein Profi.
Ja.
Und ja. Das stelle ich dir jetzt einfach mal. Und
der Profi im Sinne, dass ich damit Geld verdiene.
gut. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Also wenn du es nicht kommunizierst, wenn du vom Wissen ergriffen bist und dich diese Ergriffenheit wirklich jetzt vielleicht auch in einen Zustand bringt, wo du sagst, oh, jetzt habe ich wieder Kontrolle, weil ich weiß, was ich machen muss. Es gibt mir auch Sicherheit und das will ich nicht einfach loswerden, sondern ich gehe dem Pfad einfach mal nach. So, und jetzt denkst du, ich bin traurig. Dann fängst du an, anders zu reden. Dann fängst du an, ja, ist schwierig, ne? Und so weiter. Und dann denke ich mir so, wieso redet diese Person jetzt so komisch? Also ist gar nicht schwierig. Also nee, eigentlich nicht. Ich finde, also und dann gehe ich nochmal auf meinen Punkt und versuche das vielleicht deutlich zu machen. Aber du vielleicht noch vom Wissen ergriffen oder noch stärker, weil du gemerkt hast, oh, die, da ist doch etwas. Die Person hat irritiert reagiert. Da muss doch was sein. Freudsche Therapieansätze kommen da vielleicht durch. Irgendwas im Unbewussten, irgendwas habe ich gerade getriggert. Und dann, und dann mache ich vielleicht doch die Zuschreibung, das, das nimmt dich mit, das ist, das macht dich richtig traurig, oder? Und dann kommt man in diese selbsterfüllende Prophezeiung, außer diese Person ist dann, wird aggressiv, weil sie sich nicht gesehen fühlt und kappt das Ganze. Und um sich dann als Berater zu schützen, was auch häufiger scheinbar in der Vergangenheit, jetzt mittlerweile ist es glaube ich anders, aber in der Vergangenheit war, da hat man ja Zuschreibungen gesucht, wieso die Person noch nicht erkenntnisfähig ist. Also die wehrt noch etwas ab, ist so ein bisschen so dieses ursprüngliche, was gedacht wurde scheinbar. Aber wie kann man das besser machen? Also was ist besser? Was kann man stattdessen machen? Also diese Metakommunikation und vielleicht auch von der gewaltfreien Kommunikation aus der Ich-Perspektive, was auch gelehrt wird in den, nicht nur in der systemischen Weiterbildung, es gibt auch diverse andere, die genauso vorgehen. Das ist nichts, was so wirklich einen Stempel hat. Es ist halt einfach, was eine gewisse Qualität einer Beratung auch ausmacht, dass man von sich aus erzählt. Hör mal, ganz kurz nur, weil es mich irritiert hat und ich krieg's irgendwie nicht los. Ich habe jetzt irgendwie den Eindruck gewonnen, dass du traurig wirkst, aber es kann auch wirklich an mir liegen, deswegen bringe ich es einfach mal rein, damit ich das einfach weg habe. Ist es so für dich auch? Empfindest du das auch oder habe ich da einfach nur? Und dann sagt die Person, nee, alles gut, ich gucke immer so. Entschuldige, also ich wollte nur nichts übersehen. Also deswegen, aber danke, dass du so ehrlich bist. Machen wir weiter, du hast erzählt von und so weiter. Oder, was auch gern gemacht wird von Chris Voss, dem ehemaligen FBI-Unterhändler, der hat auch ein Buch rausgeschrieben, Never Split the Difference. Und er geht auf eine Technik ein, die sich der Paraphrase und Hypothese bedient. Und er sagt so, das klingt so. Und dann kommt die Paraphrase oder die Hypothese. Also, wenn du mir was erzählst, und ich denke so, das macht mich traurig, dann so, das klingt so, als ob dich das traurig machen würde. Und dabei kannst du auch mit der Stimme hochgehen, damit du da noch kein absolutes ausdrückst, sondern so ein bisschen, das ist meine Hypothese, klär mich bitte auf, so eine Exit-Strategie. Und das Spannende ist, und das kann man wirklich mal ausprobieren, ich finde es so wahnsinnig, als ich das mal in der Intervision gemacht habe, zwei Techniken, die ich von ihm habe, Mirroring und Labeling, also Mirroring ist dieses Das ist und Labeling ist Das ist, also du machst ein Label drauf, und also Hypothese, und das Mirroring ist ein Echo. Also das Wiederholen des Gesagten, selbe Wortwahl, nur mit der Stimme leicht nach oben.
Okay.
Also du sagst so, also ich nehme dein Okay, du sagst okay, dann könnte ich sagen okay. Oder du sagst so, das macht mich echt traurig. Traurig? Und dann erzählt die Person weiter, ja, der so ganz ehrlich und so weiter, das ist einfach nur furchtbar. Furchtbar? Ja. Also man kommt sich blöd vor, man denkt so, man verarscht die andere Person. Ne? Aber was auf der anderen Seite ankommt, ist, endlich hat jemand mal wirklich verstanden, worum es mir geht.
Oder
da war einer, der mir zugehört hat.
Genau.
Ja. Und noch ein kleiner Tipp für jemand, der sehr schnell spricht, der das Bedürfnis vielleicht auch hat, gerade auch etwas erzählen zu wollen und oder zu müssen. Ja. Kann diese Kombination sehr hilfreich sein, um wieder ein bisschen Entschleunigung reinzubringen. Weil die Person fühlt sich nach einer Weile gesehen und wird automatisch langsamer. Also für alle, die in der Beratung das Gefühl haben, was ich schon mehrmals gehört habe, ich habe so jemanden, der redet sehr viel und meist findet man es nicht super, was ich sehr schade finde, als jemand, der auch sehr viel redet. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, sich selber diese Entschleunigung zu gönnen im Gespräch, indem man nicht direkt mit anderen Fragen um die Ecke kommt, sondern einfach nur zuhört und dann dieses Mirroring macht, vielleicht auch noch das Labeling, so klingt für mich so, als ob und so weiter, aber immer noch mit der Möglichkeit zu widersprechen, das scheint sehr wahre Wunder zu wirken. Und es ist auch so entspannend, weil man nicht so viel machen muss. Man muss es nur lernen, wirklich mal konsistent auch anzubieten. Anzuwenden. Gut, das war es jetzt erstmal zu diesem Punkt.
Ja, das ist aber was interessant, weil das war ja jetzt erst einmal, ne, auf die Interpretation traurig gehen, wie man in einem Gespräch mit dem Klienten vielleicht auf sowas reagieren kann. Was mir gerade aber einfällt, was Sie aber auch beschreibt mit Ihrer Forschung in der Rückkopplung mehrere Gehirne untereinander. Also du sitzt da, irgendwas in dir passiert, dein Kopf ist schräg, dein Blick ist ein bisschen die Ferne. Bei mir entsteht die Interpretation Traurigkeit. Ich sage aber nichts, sondern ich setze mich vielleicht ähnlich hin, um dich in deiner Trauer nicht zu stören. Ja, also ich rede dann behutsamer, aber unsere, es gibt ja diese Idee der Spiegelneuronen, ne, dass wir also...
Ah nee, das ist so nicht. Hm? Also den Begriff, also mein neuester Erkenntnisstand ist, diese Spiegelneuronen an sich gibt es nicht. Ah, ja. Es gibt einen anderen Komplex, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, es ist der... das war nicht der zirkuläre. Aber es gibt noch den insulären Cortex, der ist vor allem auch für die Motivation und Emotion, glaube ich, zuständig. Aber auf jeden Fall, ich kann vielleicht nochmal nachgucken.
Ja,
aber ich diese Spiegelneuronen.
Lass mich mal auf was anderes hinaus. Also war diese, mal. Ja, gut, wischen wir es wieder mit dem Schwamm weg von der Tafel. Ne? Aber dieses. Ich rede jetzt mal wieder von mir. Wenn ich auf einen traurigen Menschen treffe, dann bin ich mit Sprache vorsichtig, weil ich die Trauer erstmal nicht stören will. Also ich frage dann ganz selten, was ist mit dir los, sondern verstumme dann. Ne? Und dann geht man halt gemeinsam den Wanderweg entlang und ich warte drauf, bis dann von dem Trauernden, vermeintlich Trauernden, irgendwas kommt. Ne? Ich will dann höflich sein, ne? Nicht eindringen. In einem Beratungssprech ist es natürlich was anders, aber dieses miteinander kommunizieren ohne Sprache über vermeintliche Gesichtsausdrücke, das meine ich jetzt, kann genauso missverständlich werden. Ne? Wenn du gar nicht traurig bist und du dir dann denkst, ja, wieso schweigt denn der so, sonst quatscht er immer so viel, ne? Was ist denn mit dem heute los? Ist der in Trauer? Also das kann als so furchtbar schräg werden. Ne? Und wird es ja auch dann. Ne? Ist ja auch oft dann Grundlage für Konflikte. Ne? Bis man endlich mal nach der gewaltfreien Kommunikation auf die Idee kommt, auf einer Metaebene was miteinander aufzuklären. Und wie oft kann oder wie viele Leute können Metaebene nicht bestreiten oder wollen es nicht? Am Arbeitsplatz, wann hast du zum Beispiel schon mal die Möglichkeit, eine Meta-Ebene zu bestreiten, ne? Zu begehen. Und dann verlierst du dich da in deinen gegenseitigen Interpretationen, sowohl was das gesprochene Wort, weil es eben diese universellen Gesichtsausdrücke nicht gibt. Das war für mich jetzt das, wo ich gedacht habe, dass es die gibt, ne? Und dass ich mich darauf verlassen kann, Trauer zu erkennen, ne? Oder Zorn oder Ekel oder Überraschung oder. Ne? Und jetzt würde ich nach dem Buch sagen, okay, auch da musst du vorsichtig sein. Ne? Auch trotz deiner 65 Jahre und deines gelebten Lebens, was Gesichter anbelangt und Intuitionen anbelangt, es sind nur Intuitionen und mehr nicht. Es sind Interpretationen, Simulationen meines Gehirns.
Da will ich was ergänzen, was ein Kollege von uns mal gesagt hat, zum mentalisierten, basierten Arbeiten. Aber vorneweg, ich glaube, das war der orbitofrontale Kortex, ist mir gerade eingefallen. Ich bin mir auch nicht sicher. Nee, das kam jetzt gerade reingeschossen. Und ich habe es einfach mal gleich mal rausgehauen. Also nochmal zurück zum Mentalisierungsbasierten.
Das ist übrigens das Prinzip der kalifornischen Terrasse. Da schießt was rein und man haut es raus.
Du meinst diese assoziativen Lockerungen?
Assoziativ Dinge einfließen zu lassen und dann bastelt sich da was ran.
Ja, das ist, lustigerweise, ich bin gerade mit meiner Forschungsgruppe an einem Projekt dran für die Messung von Schizotopie. Wir wollen da ein neues Verfahren entwickeln. Und dementsprechend beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema Schizophrenie und Schizotopie. manchmal ziemlich interessant, wie schnell man sich in manchen Dingen selber erkennt. Und ich so, oh, das geht ja, würde ich schon so sagen, dass es passt. Nennt sich übrigens Barnum-Effekt, wird gerne von Selbsteinschätzungsrückmeldungen, von Selbsteinschätzungsfragebögen, wenn man die Rückmeldung bekommt, angewandt, also Allgemeinaussagen, die, mit denen man sich immer identifizieren kann. Und dann fügt man diese Stimmigkeit eigenständig hinzu. Und dann denkt man so, ja genau, so das bin ich, ne? Obwohl es nicht mal stimmen muss. Ist ein Denkfehler. Aber egal, zurück zu dem, also Cognitive Bias, zurück zu den mentalisierungsbasierten Arbeiten. Ich habe mich ja auch gefragt, was genau ist das? Also wie funktioniert das und so weiter? Die WISP hatte ja auch so einen Kongress. Da war ja auch der Aya Aasen beispielsweise dabei oder der Trost. Und die nutzen das ja auch in der Entwicklung von Kindern, um ihnen scheinbar das, was sie noch nicht so ganz greifen können, was sie noch nicht ganz verstehen oder zuordnen können, zuordbar zu machen. Also wenn jemand sich irgendwie fühlt, traurig ist oder so, dass man das kommuniziert. Also scheinbar, du schaust gerade traurig, ne? Sowas, also das zu mentalisieren, denen aktiv bei der Mentalisierung dieses Konstrukt zu helfen. So habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das richtig jetzt wiedergegeben habe. Aber das ist ja der Vorteil scheinbar des Ansatzes, dass man etwas greifbarer macht, was erstmal nicht greifbar ist. Vielleicht könnte das auch sinnvoll sein, in Beratungsgesprächen, wenn, und jetzt gehe ich mal von den Emotionen weg, generell etwas noch nicht ganz beschrieben werden kann oder das richtige Wort gefunden werden kann. Dann könnte man ja auch Angebote machen, ja. Verständnisangebote, ja. Und dann sagen, vielleicht auch wieder mit diesem, das klingt oder für einen Außenstehenden wirkt es so, wenn man sich da ein bisschen schützen möchte, kann man über die Entität gehen. Als ob es, was nehme ich denn jetzt vielleicht aus dem Wirtschaftsbereich, als ob da von unten geführt wird. Ja? Also wäre jetzt so mein Begriff. Ja? Keine Ahnung, ob das stimmt, ja. Aber okay. So wie du es beschreibst, würde ich jetzt oder ein Außenstehender sagen, da versucht jemand von unten zu führen. Und dann kann die andere Person sagen, nee, das ist was ganz anderes. Oder eben, perfekt, genau so ist es. Und dann kann man daran weitermachen und es gibt wieder Gestaltungsmöglichkeiten für den Klienten, weil er sich nicht mehr damit auseinandersetzen muss, wie beschreibe ich das am besten. Ne? Jetzt habe ich einen Begriff und damit kann man arbeiten. Und das ist auch Sinn und Zweck von den Begriffsfindungen in der Wissenschaft. Also man findet was heraus, ne? Aber man weiß ja nicht, oh Gott, also man kann ja nicht immer alle Facetten erwähnen. Ne? Man kann ja nicht in dieser Komplexität kommunizieren. Das versteht auch keiner. Ne? Man braucht was Griffiges. Und dann ist es zum Beispiel so bei Faktoranalysen wie bei den Persönlichkeiten, die da so herausgefunden wurden. Es wurde herausdestilliert, dass bestimmte Items, also bestimmte Zuschreibungen auf einen bestimmten Faktor laden. Und wenn man das so sagt, dann ist so, was willst du mir damit sagen? Ne? Aber wenn ich sage, diese Items oder diese Beschreibung, diese kleinen Mini-Facetten laden auf Gewissenhaftigkeit. Dann kannst du dir schon eher was vorstellen, ja. Aber das habe ich doch mal jetzt so reingebracht. Das habe ich jetzt einfach mal so bestimmt, weil das für mich sinnig klang, aufgrund meiner Erfahrung, die ich mit diesen Begriffen auch hatte. Na, also da, ich würde eher sagen, das ist, wenn jemand die Dinge macht, auf die er keine Lust hat, Fristen einhält und so weiter und so fort, der Wissenhaft, ne? Das ist der Begriff, den wir so nennen, verwenden. Aber dennoch ist es ein Konstrukt meinerseits.
Ja, klar. Ja.
Und es muss ja vielleicht in einer anderen Kultur ganz anders betitelt werden, damit es dieselbe Wirkung entfaltet. Und jetzt sind wir beim interkulturellen Beratungen und so weiter. Ja. Wie gehe ich damit um? Und jetzt will ich nochmal zurück zu dem Buch und zu dir und deiner Idee, die du uns hier angeboten hast. Vorsichtig sein. Insbesondere, wenn es um Kulturen geht, die man noch vielleicht nicht so gut kennt, in denen man nicht so bewandert ist, da lieber neugieriger sein, sich zurückhalten und stärker hinterfragen, was biete ich jetzt hier an? Und wenn man es anbietet, dann immer nur mit der Möglichkeit, dass man das wieder verwerfen kann.
Das so? Hätte ich jetzt ganz genauso zusammengefasst und dann sich vielleicht auch mit den Worten, die andere Kulturen für bestimmte Emotionen gefunden haben, die wir noch nicht kennen. Also die beschreibt, ich habe jetzt dummerweise heute Morgen dieses Beispiel nicht mehr rausgeschrieben, aber ein Beispiel ist drin, wo uns von anderen Völkern gesagt wird, was sie empfinden, ohne dass wir Worte dafür haben und wo wir diese Emotionen überhaupt nicht nachempfinden können, wo wir sagen können, kenne ich nicht. Ne? Und dann muss dieser Vertreter dieses Volkes uns beschreiben, was in ihm vorgeht. Ne? Und das fand ich erstaunlich ohne Ende, ne? Dieses Gefühl nicht zu kennen, weil es nicht westlich kodiert ist, ne? Weil es ein Gefühl ist, das tatsächlich als Körperreaktion ist. Nur in einem bestimmten kulturellen Kontext vorkommt. Also es gibt diese universale Körpersprache nicht und es gibt die universale emotionale Sprache nicht. Ne? Und das war für mich eine Erkenntnis, die für mich in der Beratung bedeutet, höppla, nochmal doppelt vorsichtiger sein. Ich bin ja selber vorhin drauf reingefallen. Ne? Ich sagte zu dir, du siehst traurig aus. Ich hätte eigentlich fragen müssen, hör mal, du legst deinen Kopf so schräg, deine Augen, hast du schlecht geschlafen, was geht denn in dir vor, ne, dass du so da sitzt? Und dann hätte ich das Wort traurig vielleicht vermeiden sollen, ne, weil das schon die Interpretation und die Zuschreibung ist, ne, die dann Probleme macht. Also es wäre so die Quintessenz, Vorsicht vor dieser Idee, dass Gefühle eine Universalität haben. Waren sie davor. Und ich finde es als Idee nicht schlecht, sich das mal zumindest vorzustellen, dass es sein könnte.
Ich will was mit dir teilen, das auch dazu passt, jetzt ein bisschen abseits der Thema Gefühle. Aber ich fände es nur interessant, dir das mal mitzugeben, weil dir sicherlich auch gute Beispiele einfallen werden. Ich habe neulich in dem Podcast Gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, das ist ein sehr bekannter Podcast,
Gemischtes Hack.
gehört. Es gibt so Beschreibungen, die... Ich muss schon lachen, weil ich finde es einfach so gut, weil es zu dem Systemischen passt, die je nach Kontext, arm oder reich, ganz anders interpretiert und bewertet werden. Beispiel, im 15. Stock wohnen. Ist was ganz anderes, wenn eine Person, die haben es ja so betitelt mit arm und reich, ne? Also arm ist, also weniger Geld hat, oder reich ist. Fand ich ja faszinierend, weil es ist eigentlich genau dasselbe, nur mit dem einen verbindet, ist es was Positives, weil wahrscheinlich Penthouse und so weiter, und bei dem anderen ist es so irgendwie so ein grauer Block.
Ja.
Ne? Oder Studium abbrechen.
Ja.
Ja, ist ganz anders konjunktiert bei den Reichen, ne? Elon Musk und so, Zuckerberg etc. Wenn du nicht so in dieser sozialen Schicht bist, in der finanziellen sozialen Schicht, dann wird es als was Schlechtes wahrgenommen. Also nicht, du konzentrierst dich auf etwas, was du jetzt wirklich machen willst, sondern so, kann die Dinge nicht durchziehen, die er oder sie machen möchte.
Eigentlich kommen wir immer wieder in so einer Schleife auf die gleichen Punkte zurück. Ne? Ob das Gefühle sind, ob das sowas ist, ob das Weltbilder sind. Ne? Es ist immer irgendwie Konstrukt. Und habe ich das neulich schon mal erzählt? Ich habe dieses Buch von dem Harari oder Hirari.
Ah ja, den genau.
Da kommt ein Satz, der lässt mich bis jetzt, weil das genau da reinpasst. Der sagt immer, die große, wo wir uns vom Tierreich unterschieden haben oder der Homo sapiens, warum ist der so erfolgreich gewesen und hat sich als einzige Menschenart durchgesetzt bis heute? Das war seine These, die Kunst der Abstraktion. Also es fing an mit dem Tratschen, übereinander reden in den kleinen Sippen. Also und die Kunst des Tratschens wäre dann die Vorstufe zur Abstraktion gewesen. Und die ersten Abstraktionen waren, Bilder herzustellen von Tieren, beispielsweise an Höhlenwänden. Das ist ja schon eine hochabstrakte Sache, ne? Einen Gegenstand, ein Lebewesen, das man wahrnimmt, dann zu verkleinern, ne? Und dann auf so eine Höhle zu bringen. Und dann auch so Abstraktionsleitern beschreiten zu können, Erfindungen zu machen, Konstrukte zu bilden, sowas wie Geld zu erfinden, ne? Geld oder wie Metaphern zu erfinden oder. Und das hebt uns vom Tierischen ab. Ne? Das können Tiere nicht. Die können keine Abstraktionsleitern beschreiten. Und was will ich jetzt damit sagen?
Ja. Ich könnte eine Hypothese jetzt bilden. Dass
die Beschreibung von Gefühlen auch konstruierte Abstraktionen sind. Wir spüren etwas in unseren Körpern und schreiben dem eine Begrifflichkeit zu, sowas wie jetzt Zorn beispielsweise. Was aber in einem zornigen Menschen wirklich passiert, ist vollkommen unterschiedlich. Also es wird wahrscheinlich sich Zorn in dir ganz anders anfühlen als bei mir. Und das finde ich spannend und mittlerweile. Ne? Und das nehme ich jetzt auch mit in Beratungen oder vielleicht im Umgang mit Kollegen. Wenn mir die Kollegin wieder mal sagt, warum bist du nicht zornig, wird sie sagen, hallo, soll ich dir mal beschreiben, was in mir los ist?
Nee, dafür haben wir keine Zeit mehr.
Und wieso ich nicht zum Schlachtmesser greife.
Nee, tatsächlich, wir sind ja schon lange dabei. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Thema nochmal zu vertiefen. Wir waren ja jetzt eigentlich nur auf der Oberfläche und haben die Essenz, die es so ja universell nicht gibt, aber die Essenz des Buches vielleicht versucht zu skizzieren.
Ihr könnt das beim nächsten Mal ja vertiefen. Ne? Dann kann ich nochmal, mir fiel nämlich noch ein, es gibt auch philosophische Verknüpfungen, es gibt auch einen philosophischen Essentialismus, der hat mich ja eigentlich mal schwer begeistert. Also der Spinoza zum Beispiel oder der, ja, Spinoza war das. Und dann noch, Gott, wie hieß denn Ciardo Bruno? Genau, der hat für seine Idee, dass es eine Ursubstanz, eine Weltsubstanz gibt, die gleichermaßen in der ganzen Welt verteilt ist, hat es auch Weltintelligenz genannt. Also das war so purer Essentialismus. Es gibt etwas.
Würdest du von Geld?
Nein, Geld nicht. Es gibt etwas, wovon wir alle eine Erscheinung sind. Also die gesamte lebendige Welt sind nur Erscheinungen einer Hintergrund, einer Ursubstanz. Ne? Und das verknüpft uns zum Beispiel, uns beide. Wir stammen aus der gleichen Essenz, ne, und sind aber immer noch Teil davon. Eine wunderschöne Idee. Und eigentlich ist die Essenz der Gefühle ja die, dass unsere Körper auf außen äußere Impulse reagieren. Also wir reagieren alle, nur vollkommen unterschiedlich. Und das nannte sie, und da hat sie einen Begriff genommen, und da können wir das nächste Mal vielleicht weitermachen, Populationsdenken, und das stammt von Darwin. Also das Interessante ist, wenn du eine Art untersuchst, ne, dir eine Art anguckst, dann triffst du auf tausende, abertausende Individuen, und jedes Individuum ist anders. Ne? So, und dann gehst du aber her und versuchst, statistische Werte zu ermitteln, also auf einer Abstraktionsebene herauszufinden, was hat denn diese Art jetzt gemeinsam? Da kommt es zu den Linne-Kategorien, ne? Art, Familie, Gattung. Und obwohl jedes Individuum individuell sich unterscheidet, gibt es gemeinsame Merkmale, nur die du dann doch dingfest machen kannst. Außer, dass wir alle aufs Klo müssen oder sowas.
Ja.
Was verbindet uns beide wirklich? Ne? Trotz all der Unterschiedlichkeit und trotz all der Konstrukthaftigkeit sind wir doch anscheinend beide Teil einer Essenz. So, und das könnten wir ja beim nächsten Mal gucken.
Das können wir gerne machen. Ich will noch am Ende einen kleinen Verweis machen, denn die Auseinandersetzung mit den eigenen Hypothesen kann ja nicht immer einfach sein. Und da haben wir, beziehungsweise nicht wir, da hat der gute Arne, unser Kollege, den du auch sehr schätzt, der Arne Theissen, eine klasse Serie gemacht, die man sich gerne entweder im Systemischen Club anschauen kann oder auch auf YouTube, auf Systemischer Club, auf dem Kanal, Da geht es eben auch darum, wie arbeite ich im Rahmen der systemischen Schleife mit Hypothesen, vor allem die eigenen, die ich habe. Mhm. Und wie entwickle ich Gegenhypothesen und so weiter und wie gehe ich damit auch um im Klienten, mit dem Klientensystem und so weiter und so fort. Kann man sich gerne mal angucken. Wir können da auch mal einen Link in die Beschreibung packen. Klaus, vielen lieben Dank, dass du uns diese Welt eingeführt hast. Eine neue Sicht auf die Dinge, könnte man sagen, aber irgendwie auch was Vertrautes, weil wir das ja auch in den Beratungsweiterbildungen lernen. Ja. Nur dieser Fokus, diesen Fokus nochmal draufzusetzen und sich nochmal dann zu erinnern, es ist nicht so, wie es scheint für mich zu sein. Das ist etwas, was ich mir mitnehme. Aber was ist es, was du gerne den Leuten noch als letzten Satz mitgeben wollen würdest?
Also da, es kommt ein ganz kurzer Satz, aber der hat mich schwer beeindruckt. Das ist auch aus einem Spielfilm über diesen Engländer, der in Arabien, Lorenz von Arabien ist der Spielfilm, ganz toller Film, wirklich. Und da sagt er einem arabischen Menschen, der an Vorhersagen und Schicksal glaubt, ne, an ein Buch des Lebens glaubt, da sagt er, nichts steht geschrieben. Und das ist ein Satz, der hat sich jetzt tief bei mir eingeprägt. Und wenn ich so ein Buch lese, kommt dann wieder so diese These, es stimmt einfach. Es stimmt einfach, es steht nichts geschrieben. So.
Also ist das Buch leer oder wie?
Das Buch ist eigentlich leer.
Das Buch des Lebens, leere Seiten.
Das Buch des Lebens ist leer und wir beschreiben es in jeder Sekunde unseres Lebens, schreiben wir es, das Buch. Ne? Und wir wissen nicht, was in 10 Seiten kommen wird. Ne? Und damit leben zu können, ist schwierig für manche Leute, aber es steht nichts geschrieben. Das würde ich jetzt mal so in die Welt hinausrufen.
Oh, wunderbar. Ja, Klaus, dann vielen Dank, dass du uns das zugerufen hast.
Ja, danke, dass du mich wieder mal eingeladen hast.
Ja, du bist erneut wieder eingeladen, denn wir müssen ja das Thema weiter pflegen.
Dann pflegen wir das weiter. Vielen Dank.